Herzlich willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode begrüße ich wieder einmal meinen Freund Markus Beuter. Real Talk Number 11. Heute geht es wieder um Powerlifting und Bodybuilding-Themen rund um eure Fragen und natürlich auch am Ende des Podcasts um ein wenig Werbung. Hört einfach rein. Viel Spaß bei der Episode mit Markus Beuter. Ja, willkommen zurück bei Stronger Than You Podcast. Heute wieder mit Markus Beuter. Markus, ich freue mich sehr. Das erste Mal in diesem Jahr. Viele unterschiedliche Gründe, auf die wir jetzt gar nicht näher eingehen werden, haben dazu geführt, dass es erst so spät ist. Und ich wurde auch schon gefragt, wann es denn wieder soweit ist. Und ja, jetzt haben wir es geschafft. Und ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast dafür und herzlich willkommen.
Ja, schön wieder hier zu sein, Olaf. Wenn man die Aufzeichnung hier und da mal ein bisschen verschieben muss, dann wird der Zettel halt auch immer größer, auf dem dann irgendwelche Themen draufstehen. Aber wir haben jetzt ja keinen Druck, hier irgendwas abzufeiern. Das kann jetzt mal so ganz ruhig laufen. Ich glaube auch eine gute Abwechslung zu den vorangegangenen Folgen. Ich habe es ja dann auch immer auf dem Ohr, was gerade so bei Stronger Than You so abgeht. Und ich glaube, da tut es mal wieder so eine leichte Sendung mit uns beiden zwischendurch. Ist nicht so hartes Wettkampfgeschehen, ist jetzt nicht irgendwie ein Figurathlet, Bikiniathlet. Da ist jetzt wieder hier so eine gemixte Show wahrscheinlich zu erwarten.
Ja, ich denke auch, aber wir werden natürlich auch Dinge besprechen, die Fragen, die gekommen sind von unseren Hörerinnen und Hörern. Und da habe ich zwei Sachen, die ich mal von wegstellen möchte, bevor wir zu deinem Zettel kommen, den du hast. Und zwar sind auch aus den vorangegangenen Folgen, gibt ja immer Leute, die das dann auch später hören und nicht sofort, was ja ganz toll ist, ne, weil sie sind ja für immer quasi online, zwei Fragestellungen zum Thema Equipment gekommen. Und das Thema Equipment beschäftigt die Leute generell, das hat wohl gar nichts damit zu tun, habe ich festgestellt, auch an der Form, wie diese Anliegen herangetragen werden, in welchem Trainingsstyle ich trainiere, sondern einfach, weil die Leute mehr darüber wissen wollen. Und gleich mal hier zur ersten Frage, und das betrifft das Thema Handgelenksbandagen. Wir haben das auch mal angerissen und jetzt haben zwei Hörer gefragt, wann denn nun Handgelenksbandagen wirklich benutzen. Sollte ich sie, ist eine Konstellation, und die nächste, sollte ich sie benutzen, auch wenn mir beispielsweise oder gerade wenn mir etwas wehtut, ich Schmerzen im Handgelenk habe oder im Daumensattel, eine Geschichte, von der ich ein Lied singen kann, weil im Rahmen der manuellen Therapie belaste ich sehr oft meine Hände und dann tut mir auch der Daumensattel extrem weh, weil das der Bereich ist, in dem die Triggerpoint-Massage ausgeführt wird über Daumen und Sattel. Und das wäre eben jetzt auch hier für die Leute wichtig zu erfahren, wie macht man es generell, wann und sollte man sie bei Schmerzen und Verletzungen tragen.
Jetzt müssen wir natürlich davor hüten, wieder hier irgendwie eine Diagnose durch Hemd und Hose abzuliefern. Wenn es dir wehtut, ist es schon mal schlecht im Training. Aber wenn das jetzt diese Art von Schmerz ist, mit der man klarkommen kann, ne, machst du Powerlifting, ja, da tut's halt ein bisschen weh, machst du Bodybuilding oder harten Fitnesssport, ja, irgendwo tut's mal ein bisschen weh. Aber wenn es ein permanenter Schmerz ist, dann solltest du da vielleicht doch mal einfach einen Profi drauf gucken lassen. Das soll ja nicht schlimmer werden. Also wenn dann irgendwie ein Schmerz dann in chronischen Schmerz, in Entzündung übergeht und so weiter, könnt ihr euch ja selber wahrscheinlich denken. Aber wenn es dir gut tut, benutze sie. Wenn du aber eine blöde Handgelenksposition hast, also oftmals kommt es ja nicht daher, dass man die gleichen Dinge immer und wieder tut, sondern man macht immer die gleichen Dinge immer und immer wieder falsch. Also du hast einen zu extremen Abknickwinkel bei bestimmten Übungen, dann kann das natürlich auftreten. Da kannst du natürlich mit einer Handgelenksbandage ein bisschen was kompensieren. Die Frage ist jetzt aber nur, ist es Selbstzweck? Also wenn ich jetzt beim Powerlifting vom Bankdrücken ausgehe, ne, jetzt nimmst du mich, der mit einem maximal weiten Griff arbeitet, ne, also der von einem Ring zum anderen Ring sind es 81 cm Abstand. Ich greife das gerade noch so, dass es gültig ist, ne, was meine Hand das Ganze umschließt. Dann habe ich relativ kurze Arme, also sprich, mein Winkel ist sehr scharf und spitz im Handgelenk. Also wenn man sich vorstellt, meine Arme, wie sie vom Körper weggehen, dort, wo dann die Stange in die Hand gegriffen wird, ist ein sehr spitzer Winkel. Und je nach Trainingsvolumen und Intensität ist das dann schon ein bisschen arg fordernd. Oder auch hohe Lasten sind dann auch wirklich nur schwer ohne auszuhalten. Folglich nehme ich einfach Handgelenksbandagen, gut ist. Aber wenn ich jetzt bei Trizeps-Pushdowns und bei Bizeps-Curls Schmerzen habe und muss da dann schon mit einer Bandage arbeiten, ich denke, dann haben wir vielleicht ein anderes Problem auf dem Zettel. Oder wie siehst du das?
Ich sehe es tatsächlich ähnlich. Ich habe festgestellt, dass es auch immer wieder Phasen geben kann. Betrifft, denke ich, in erster Linie auch ältere Trainierende oder ältere Erwachsene, wie ich immer sage. Insofern sie erwachsen geworden sind. Und du kannst schon mal eine Zeit lang auch instabilen oder schmerzhaften Bereich überbrücken. Ja, das ist möglich, indem du das eine Zeit lang trägst, weil du merkst, du kannst trainieren. Aber wenn die Schmerzen nicht besser werden, dann wird die Handgelenksbandage oder auch eine Bandage an einem anderen Körperteil, das habe ich zuletzt beim Knie bei mir gemerkt, das nicht verbessern, auch nicht nachhaltig. Ja.
Richtig.
Und es ist im Grunde nach, wie wir es auch mit dem Gürtel erklärt haben, mit der Handgelenksbandage grundsätzlich. Und zum Gürtel komme ich dann auch gleich nochmal. Der Gürtel stützt nicht. Das soll er ja gar nicht. Ja. Und das ist auch immer noch so weit verbreitet, habe ich jetzt gemerkt, ja, ab wann soll ich einen Gürtel nehmen, damit mein Rücken gestützt ist. Ja. Und das sind immer wieder so Fragen, auch Mythen, die man da mal korrigieren muss. Wie unter anderem eben auch der Gürtel, den trage ich, damit meine Taille im Training die ganze Zeit schlank bleibt. Ja. Mitnichten wird das funktionieren. Und deswegen hier auch die Überleitung zur nächsten Frage. Wir hatten sie schon, aber wir beantworten sie nochmal, Markus, bin ich der Meinung, weil es anscheinend wichtig ist. Ab wann sollte ich den Gürtel einsetzen? Da wird immer gefragt, ab wie viel Kilo, dann wird gefragt, ist alles verständlich, ne? Wenn man das sieht, ab wie viel Kilo, dann hat neulich jemand ein Video von mir gesehen, wie eine Hexbar 100, über 150 hebe und dann gefragt, ab wann kann ich das bei mir machen oder sollte ich das bei mir machen? Und das ist jetzt eben auch so eine Geschichte, die natürlich wieder individuelle Anpassung, 1 € ins Schweinchen bedarf, aber ja, trotzdem kann man ja eine Orientierungshilfe geben und das wollen wir hier ja tun.
Da würde ich zwei Szenarien aufzeichnen, würde aber trotzdem nachher auch nochmal gern zu der Handgelenksbandage zurückspringen, weil das dann doch auch nochmal einen grundsätzlichen Unterschied ist in der Verwendung. Bei den Handgelenksbandagen ist es dann halt einfach so, du kannst ja dein Handgelenk während der Übungsausführung, sage ich mal, nur begrenzt willentlich ansteuern oder zwingen, das zu machen, was du möchtest, ne? Also Szenario, Übung XY, du greifst die Stange, den Griff, in welcher Position auch immer, und dann führst du das Ding auf. Ne? Du kannst den Winkel kannst du noch einigermaßen steuern, aber am Ende ist das nichts, was du jetzt die ganze Zeit überprüfen musst. Im Gürtel im Gegensatz dazu, den musst du willentlich ansteuern. Ne? Du musst jedes Mal willentlich die Bauchdecke gegen das Leder drücken. Bei einer Handgelenksbandage, die wird halt angezogen und dann machst du halt einfach mal die Übung und schaust du. Wenn du Probleme hast, was dein Handgelenk betrifft, dann hast du wahrscheinlich schon ich sage jetzt mal, bei den Aufwärmsätzen auch schon leichte Probleme, und je höher die Last wird, umso schwieriger wird es dann für dich, das auszuhalten, wo dann die Bandage Abhilfe schaffen könnte. Aber es ist halt auch ein Spiel auf Zeit. Also wenn einfach die Belastung zu hoch ist und du einfach mit dem Handgelenk Probleme hast, dann wird eine Bandage das einfach nur ein bisschen maskieren können, aber trägt dann da auch nicht dazu bei, Besserung herbeizuführen. Überhaupt nicht. Man müsste dann halt auch schauen, ne, ist es vielleicht auch ein Mobilitätsproblem? Mein Beispiel vorhin mit dem Bankdrücken, diesen harten Winkel mit diesem extrem weiten Griff, das kannst du nicht an Tag 1 machen. Wenn ich ein bisschen breiter als schulterweit greife im Bankdrücken, da brauche ich nicht mal Handgelenksbandagen, weil dann ist einfach der Winkel so flach, da gibt es keine großen Hebelwirkungen, da quetscht sich nichts zusammen. Aber wenn du da müsstest du dann halt, also man sieht, die Leute sich ganz, ganz selten, wenn überhaupt, sich für das Handgelenk aufwärmen. Hast du schon mal jemanden gesehen, der aktiv sein Handgelenk aufgewärmt hat? Sehe ich relativ wenig, da lese ich auch
Ich?
ganz wenig drüber. Ist auch ein bisschen unsexy. Du machst es
Ja.
wahrscheinlich, weil du ein alter Boxer bist und weißt, du musst geschmeidige Handgelenke haben, oder?
Ja. Ich mach's tatsächlich, weil ich festgestellt habe, dass ich ähnlich wie die Rotatoren in der Schulter, ich übertreibe das nicht, aber dass mir das gut tut. Dass mir das gut tut und ich da auch besser reinkomme. Irgendwann ist es auch zum Ritual geworden. Die Handgelenke aufzuwärmen ist ja nun auch wirklich eine der simpelsten Sachen. Du kniest dich halt vor die Bank, auf der du drückst und drehst die Handflächen und Handrücken einfach zu und belastest, ja. Und dadurch kriegst du die Handgelenke einfach auch sehr schön weich, ja, und belastbar. Auch immer nicht den Faktor vergessen, wie man so schön sagt, umgangssprachlich Gelenkschmiere rein. Ja,
Ist so.
das sind eben auch solche Faktoren. Und das Thema ist einfach, dass es gibt wirklich keine Pauschalaussage, auch hier wieder, wann setzt man das ein und wann setzt man den Gürtel ein. Wir haben ja beim Thema Gürtel, ich denke, das ist auch ein wichtiges, haben wir ja schon mehrfach auch drüber gesprochen. Es gibt Leute, die wollen komplett ohne arbeiten. Und mittlerweile gehe auch ich so weit, dass ich sage, also das ist nur Olafs persönliche Einschätzung, also auch an alle, die zuhören, nehmt das jetzt nicht für euch, ja. Bei mir ist es so, ich nehme das erst so ab 130, 140 aufwärts beim Kreuzheben. Ja. Und
Dein Gürtel.
ja, das mittlerweile, weil es mir gut tut, ne? Weil es mir gut tut, auch in den vergleichsweise niedrigeren Gewichtsbereichen ohne Gürtel zu heben. Ich kenne aber Leute, die nehmen gar keinen. Also wie zum Beispiel guter Freund und auch von mir betreuter Athlet, der Tobi, der schon mehrfach auch hier als Podcast-Gast zu Wort kam und den wir beide kennen, der zieht 200 Kilo im Kreuzheben ohne Gürtel.
Und das ist jetzt aber der Punkt. Nur weil du in deinen Maximalversuchen dazu in der Lage bist, es gibt einige weltmeisterliche Rekorde im Kreuzheben und es muss nicht mal unbedingt nur Sumo sein, aber da wird teilweise auch ohne Gürtel gearbeitet. Aber das sind dann halt einfach Leute, die haben einen unverwüstlichen unteren Rücken und da wird auch der Tobi dazu gehören. Wenn du den hast und deine Hebel auch für die Movements, die du machst, wirklich gut sind, dass du gar nicht Gefahr läufst, irgendwie den unteren Rücken in die falsche Richtung abzuklappen, also entweder zu sehr überstrecken, zu sehr zu runden, dann ist das eine feine Sache, go for it. Aber wenn du ein hohes Trainingsvolumen abarbeiten musst und du dann einfach, keine Ahnung, du musst 5x5 im Kreuzheben machen und du merkst schon nach dem dritten Satz, der untere Rücken, der wird müde. Der Rest vom System funktioniert noch gut. Ich habe Kontrolle im oberen Rücken, ich habe Kontrolle in den Beinen, in der Hüfte, in den Knien, alles da. Aber der untere Rücken wird langsam ein bisschen müde. Ja, hörst du dann nach dem dritten Satz auf, weil ein Glied dieser Kette, dieser funktionalen Kette dann am Schwächeln ist? Oder machst du weiter und nimmst dann einfach den Gürtel als Support? Und dann ist das, was der Gürtel eigentlich ja machen soll, auch gewährleistet. Er dient der Leistungsoptimierung. Er dient nicht der Verletzungsprävention. Weil wenn du eine krüppelige Technik hast, ja gut, da ist dann auch wieder nur wie bei der Handgelenksbandage ein Spiel auf Zeit erreicht. Irgendwann wird es dann halt einknicken, dann verletzt du dich nicht mit 160 Kilo, dann verletzt du dich vielleicht mit 180 oder 200 Kilo und kannst das Ganze ein bisschen rauszögern. Da kannst du deine schlechte Technik schon maskieren damit. Aber damit du dein Trainingsvolumen abarbeiten kannst und den unteren Rücken ein bisschen auch entlasten kannst, weil das merkst du natürlich, nicht weil du den so hart anschnürst, dass du da unten nichts mehr leisten musst, aber es ist einfach eine Verteilung. Ich merke das da auch. Bei den Aufwärmsätzen habe ich ihn normalerweise noch nicht an. Da ist er oftmals nur locker rumgezogen, dass er nicht auf dem Boden rumliegen muss. Und dann ab Gewicht X, ne, das ist dann halt, wie du auch sagst, ne, ich weiß, ab 130 nehme ich ihn, ja, und so ist es dann bei mir auch. Da gibt es dann auch so eine Gewichtsschranke, wo ich dann sage, okay, ab jetzt nehme ich ihn dazu, weil es strengt mich gleichzeitig aber auch etwas an den Gürtel zu verwenden, eben weil ich ihn aktiv verwende. Ich schnüre ihn ja nicht einfach nur rum. Ich arbeite aktiv damit, ich presse die Bauchdecke dagegen, ich versuche diesen intraabdominalen Druck aufzubauen und das ist anstrengend. Also wenn ich das jetzt schon mit der leeren Stange machen würde, dann wäre ich schon bei meinem dritten Aufwärmsatz eigentlich schon zu sehr angestrengt. Also muss man tatsächlich individuell sehen, aber nochmal, es dient nicht der Verletzungsprävention. Handgelenksbandagen vielleicht sogar noch eher, weil ich meine, was willst du machen? Also über dein Handgelenk läuft halt immer alles, die Winkel sind einigermaßen unterschiedlich. Vielleicht müsste man auch mal schauen, woher kommt es, dass du Schmerzen hast? Also ich lehne mich nicht jetzt aus dem Fenster, dass ich hier therapeutische Fähigkeiten habe. Aber wenn du jetzt jemand bist, der so einen Klickberuf hat, der 8 Stunden am Schreibtisch sitzt und den ganzen Tag einen Mauszeiger in der Hand hat, hat und einfach so eine statische Handgelenksposition den ganzen Tag inne hat, ja, der sollte vielleicht dann doch auch da zwischendurch mal sein Handgelenk ein bisschen aufdehnen, mal ein bisschen lockern. Na, man spricht immer davon, steh doch mal auf am Schreibtisch, mach den Rücken mal wieder gerade, häng dich mal aus, den hier, den da. Aber vom Handgelenk spricht in der Regel keiner.
Ja. Ja, und das hängt ja auch dann wirklich mit der Gesamtsumme auch aller Aktivitäten zusammen, wo dann so etwas herkommt, ne? Wie ich es eben auch gesagt habe, so Leute, die viel auch wirklich mit den Händen arbeiten, therapeutisch stark beanspruchen, man darf das auch einfach nicht unterschätzen. Also ich merk's bei mir, es ist ja verrückt, mir tun die Hände extrem weh. An solchen Tagen, wo ich Minimum 2 Einheiten Pratzentraining mit Leuten habe, die bei mir boxen und ich dann am liebsten am selben Tag noch 2-mal einen Anteil manuelle Therapie auch mit dabei habe im Rahmen von sportrehabilitativen Trainingseinheiten. Ja. Und da merke ich eben tatsächlich auch meine Hände, aber es sind bei mir immer weniger die Handgelenke an sich, sondern eher so diese Übergänge, wie ich schon sagte, der Daumensattel. Oder das andere, was ja auch einfach ganz oft wehtut, in Sachen jetzt Griff, auch resultierend aus dieser Handgelenkgeschichte und den Bandagen dazu. Die Frage, die auch hier kam, Kamikaze oder Suicide Grip oder der normale Rumgreifen, was sagst du?
Auf der Bank oder was, beim Drücken? Suicide Grip, ja, wenn du ein erfahrener Athlet bist mit einer großen Hand, kannst du das machen, aber bei einer freien Langhantel, also Kurzhantel verbietet sich ja grundsätzlich mal, würde ich behaupten, bei einer nicht geführten Langhantel würde ich mal davon absehen. Also gibt Leute, die können damit arbeiten, aber warum? Also schont das dein Handgelenk? Ist das für dich angenehmer, weil du dann einfach nochmal ein bisschen einen anderen Winkel hast? Ich kenne es bei mir vom Kniebeugen. Ich habe einen ziemlich harten Winkel beim Kniebeugen, was meinen Griff betrifft. Ich greife sehr eng, was für jemand, der mit einer Low-Bar-Technik arbeitet, eigentlich nicht so typisch ist. Aber bei mir sind die Hände wirklich fast neben den Schultern und ziemlich nach hinten abgewinkelt. Da macht es für mich schon einen Unterschied, ob ich die Stange umgreife oder ob ich den Daumen nach hinten nehme. Ja, das macht dann schon einen Unterschied. Aber jetzt beim Bankdrücken, ich glaube, ich würde da der Sicherheit den Vorrang geben. Weil ich glaube, von der Ansteuerung sollte das jetzt hier keinen großen Unterschied machen. Wenn es für dich angenehmer ist und du dich sicher fühlst, du hast deine Safety-Pins immer gut eingestellt und hast vielleicht auch noch einen Spotter, der das Ganze ein bisschen noch im Griff hat. Aber verbietet sich aus Sicherheitsgründen bei schweren Gewichten auf der Langhantel eigentlich.
Ja, ich habe jetzt die letzten Jahre immer diesen Suicide Grip verwendet, habe tatsächlich einige Zeit darauf verwendet, überhaupt auf den umzustellen, weil ich gemerkt habe, ich komme mit dem Handgelenk besser klar, wenn es so ist. Es schmerzt weniger, ich kann es besser kontrollieren und vor allen Dingen treffe ich besser die Muskulatur. Das ist einfach auch nach viel Probieren das Ergebnis gewesen. Nun aber mit vermehrter Belastung auch mit den Arbeitsaktivitäten im Alltag bei mir muss ich wieder umstellen und herumgreifen. Ja, also für mich war das jetzt keine Frage, trotz meiner extrem kleinen Hände, ob das eine kontrollierte Bewegung bleibt oder nicht. Aber hier in dem Fall gebe ich dir recht und sage zuallererst mal Safety first. Ja. Vielleicht geht's gut bis 100 und dann bei 120 nicht mehr. Und dann hat man das Problem, was man eigentlich immer hat. Dann schmiert einem nicht nur die Hantel einfach mal so ab und es tut einem Handgelenk weh, sondern vielleicht dann auch noch der Brustkorb. Ja, also in dem Fall, wenn es um diese ganz heißen Kartoffeln geht, was ich mit hohen Gewichten dann gleichsetzen möchte, einfach auch Sicherheit zuallererst. Oder eben die schon sehr weit berühmte Strategie aus den Fitness-Fails, wo man ja sagt, das kann man auch machen, muss man nicht, weil es nichts bringt, aber benutzt doch einfach Zughilfen beim Bankdrücken. Das ist die einfachste Variante, um wirklich alles falsch zu machen, denke ich. Ja.
Absolut. Und das Kopfschütteln der Studiomitglieder natürlich kostenlos obendrauf.
Ja,
genau. Aber wenn ich jetzt an der Multipresse sitze oder an der Hammer-Strength-Maschine, da ist es schon auch so, dass ich da den Daumen dann rausnehme. Ja, das ist tatsächlich so. Aber es ist eine Gewohnheitssache. Aber ich sehe jetzt keinen Mehrwert, den Daumen rauszunehmen, außer wie du sagst, die persönliche Befindlichkeit. Dadurch habe ich ein bisschen weniger Schmerz, dadurch habe ich ein bisschen eine angenehmere Ablage, kommt auf die Anatomie der Hände an, auf die Größe. Was sind deine Probleme? Aber mach jetzt nicht einfach ein Suicide Grip, weil du denkst, der bringt jetzt noch eine bessere Ansteuerung, dies, das. Also da muss es dann schon individuell gerechtfertigte Gründe dafür geben, weil ich finde, auf der anderen Seite der Waage liegt einfach dieser Sicherheitsaspekt und hey, du bist einmal abgelenkt oder es ist was, du bei der Ablage triffst du nicht sofort richtig, bleibst an der Ablage hängen und das Ding fällt dir dann halt einfach auf eine ungünstige Stelle und dann bist du halt auch einfach selber schuld. Also im Falle einer Versicherung, die würde dann nichts zahlen, da war Fahrlässigkeit im Spiel.
Ja, und das wollen wir hier auf gar keinen Fall. Also da nochmal der Appell an alle draußen. Zuallererst spielt die Sicherheit eine Rolle. Wenn ihr experimentiert mit hohen Gewichten, holt euch jemanden dann dazu. Hohe Gewichte sind relativ. Ja, für die einen ist es so viel und für die anderen so viel. Deswegen das immer vernünftig im Auge behalten auch. Ja, Markus, das war's schon von meiner Seite, bis auf eine Kleinigkeit. Das ist aber keine Frage, die Hörerinnen oder Hörer geschickt haben, sondern eine von mir, eine technische Frage, die mir neulich wieder in den Sinn gekommen ist. Erhöhung der Fersen beim Kniebeugen durch so eine schräge, durch so eine geneigte Ebene. Wir hatten auch das schon einmal in einer der vergangenen Episoden mit dabei. Was sagst du, sinnvoll oder nicht?
Ich finde, es hat seine Daseinsberechtigung. Also, wir reden jetzt ja hier wirklich von diesem starken Fersenkeil, nicht von diesem, ich trage einigermaßen normale Trainingsschuhe und lege mir dann noch so eine 2,5 oder 5 Kilo
Nee, nee.
Handelsscheibe unter die Fersen, um den Stand ein bisschen zu erhöhen, sondern du redest wirklich von dieser 45-Grad-Schräge, oder
Ja.
35-Grad-Schräge plus
Ja.
minus. Das hat seine Daseinsberechtigung. Das macht natürlich alle Movements extrem quadrizepsdominant natürlich. Also, und du kannst halt wirklich sehr, sehr aufrecht bleiben.
Du
Also wäre
kannst
natürlich
aufrecht
bei,
bleiben und tiefer
ja.
beugen, vor allen Dingen. Auch bei mangelnder Hüftflexibilität. Ja.
Richtig.
Ja. Und du
Und
verbesserst
richtig.
sie sogar damit noch. Das ist das, warum ich das auch immer allen sage, ja, wenn sie das machen. Ne? Und schön arbeiten. Hier
Ja.
zum Beispiel vorteilhaft, sehr vorteilhaft, den Gürtel recht früh einzusetzen. Kleiner Hinweis. Ja.
Ja, aber da dann auch gucken, dass man wirklich ein sicheres Squatboard hat, das dann dementsprechend angeraut ist oder so, dass man da nicht Gefahr läuft abzurutschen, weil die Dinger sind relativ schmal und kurz, sollte dann schon entweder sehr gute Gummioberfläche haben oder so richtige ABS-Streifen drauf. Aber
Geriffelter
ja, kann man
Stahl.
verwenden. Kannst du auch mal für die Trap Bar verwenden. Dann hast du wirklich Beinpress-Feeling eigentlich. Das ist dann eigentlich fast der exakte Winkel vom Beinpressen, ohne dass du die Lendenwirbelsäule unten so einklappst, so nach hinten rundest, wenn du extrem weit runter gehst, was man dann immer sieht, wo dann so der ganze Druck auf dem Sacrum unten liegt.
Ja, nur das Problem ist, ich habe auch das schon mit der Schräge dort gesehen. Die wenigsten kriegen es aber hin, dort trotzdem noch ein Kreuzheben zu machen, sondern machen eben daraus eher eine Kniebeuge dann. Und dann ist das auch verfehlt. Dann brauchen wir das Ding auch nicht drunter zu legen. Ja, wenn sie es mit der Trap machen. Ja.
Ja, aber für
Ja.
Leute, wo dann auch die Knöchelmobilität nicht ganz gewährleistet ist und noch sonst so ein paar Mobilitätsdefizite, die können da damit anfangen. Ich meine, Only würde ich es nicht machen. Also ich würde jetzt nicht mein gesamtes Beugetraining auf dieses Brett verlagern. Es ist halt ein Tool, das seine Berechtigung hat.
Also wer da ganz, ganz stark in dem Bereich auch mit starken Schrägen arbeitet unter der Ferse, ist einer der erfolgreichsten Naturalathleten überhaupt und dort seine Beine auch extrem stimuliert. Das ist Mirko Burger, sieht man ganz oft im Training. Der macht die Übung sogar noch als Frontkniebeuge manchmal dazu. Ja, weil der es aber eben auch wirklich schafft, völlig kontrolliert dort zu arbeiten. Ja.
Ja, also das Ding
Ja.
ist absolut gerechtfertigt. Ich habe es damals kennengelernt über einen Wolfgang vom YPSI. Der hat es damals schon dahergebracht. Der hat auch dann sein eigenes Board anfertigen lassen und der hat es mir damals eigentlich auch so ein bisschen nahegebracht. Der hat dann auch, also gibt dann auch, ich glaube auf YouTube findet man auch Sachen wie einer seiner ehemaligen Mitglieder oder Kollegen der Goran. Der hat, glaube 180 Kilo Front Squat auf dem Ding gemacht und der sah wirklich einfach schulmeisterlich aus. Und wenn jetzt so jemand wie Mirko, der natürlich, da braucht man ja nichts irgendwie, was seine Trainingscredits betrifft, irgendwie in Frage stellen, damit gute Ergebnisse erzielt. Ja klar, sind zwei Testimonials, von denen ich denke, hey, warum bist dann du derjenige, der das in Frage stellt? Also wenn ein erfolgreicher Trainer und ein erfolgreicher Trainer und Naturalathlet gut damit arbeiten kann, ja, warum willst du es nicht auch mal probieren?
Ja.
Aber komm jetzt halt nicht mit einer Ravioli-Dose und noch einem alten Regalbrett, das du aufeinander gestellt hast und denkst, das sei dann safe. Ja. Also da bitte auch kein Scheiß machen, bitte.
Ja, funktioniert nicht. Und wenn es das Ding nicht in dem Studio gibt, in dem ihr seid, kauft es euch selber und nehmt es mit hin und her. Ja, die paar 600 Gramm, die ihr da mittragt oder vielleicht auch 1500, die sind es wert. Ne? Also ich würde mich zum Beispiel nicht mehr auf eine Scheibe stellen. Es ist nicht dasselbe. Es ist nicht dasselbe. Ja, der Mittelfuß wird durchgebogen, das verursacht nur Schmerzen. Du musst so extremst nochmal auf deine Fußstellung dort in dem Bereich achten. Und das, was es dann nämlich auch machen soll, macht es gar nicht. Ich stelle zum Beispiel immer wieder bei großen langbeinigen Athleten fest, die ins Kniebeugen einsteigen, wenn sie kommen, oder vielleicht auch schon Kniebeuge machen, aber nicht tief genug beugen, was oft natürlich auch viel zu hohem Gewicht geschuldet ist, aber sagen wir mal, sie können es eigentlich von der Kraft und kommen aber nicht runter, dann ist das ein echter Gewinn, wenn man dieses Teil unterlegt, weil sie dann durch diese verbesserte Hüftflexibilität einfach tiefer und sauberer beugen können und auch einen guten Drive bei der Übung dann drin haben, ja, ohne dass sie über einen Schmerzbereich zum Beispiel dann, der sich auch bei mangelnder Hüftflexibilität im unteren Rücken äußert, gehen müssen. Und haben einfach auch eine sehr, sehr schöne Übung, auch in einer vollständigen Range of Motion. Ja.
Absolut. Und kriegst du dein Vastus medialis, dieser tränenförmige Ausläufer neben deiner Kniescheibe, den kriegst du dann halt auch wahnsinnig gut angesteuert. Der hat da wirklich ein Spektrum. Das kriegst du eigentlich nur mit richtig krassen, weit nach vorne geneigten Ausfallschritten hin, diese Range und diese Aktivierung, was du da schön mit einem bilateralen Stand machen kannst, weil ja, so unilaterale Übungen mit einem dementsprechenden Load, ach ja, ich finde es immer ein bisschen blöd. Also Bulgarian Split Squats und tiefe Split Squats in allen Varianten, das ist immer schön und gut, aber den Preis, den du dann dafür zahlst, was dir das dann an deiner Hüfte teilweise zerrt. Also ich habe dann da mit der Zeit immer irgendwann ein bisschen Überlastung in meiner Leiste, in meiner Hüfte irgendwo. Nur für den Gewinn, dass ich mein Quadrizeps über die volle Range versuche zu aktivieren. Also muss immer gucken, was ist der Trade-off. Und wenn er für dich nicht so gut ist, dann gibt es immer noch eine Variante, mit der du arbeiten kannst. Und auch die Powerlifter können das machen, weil es scheißegal ist, einfach Assistance-Kram. Der wird nicht auf der Plattform abgeprüft. Wenn du dadurch einen Übertrag hast, ja, dann mach's doch einfach. Ja, und wenn du dich dafür schämst, dann post es halt nicht auf Instagram. Dann behalt's für dich oder mach's im dunklen Zimmer daheim.
Ja. Und so, nochmal an die, egal was ihr postet auf Instagram, selbst wenn es dann die beste Übungsausführung ist, wird sich immer noch einer beschweren, dass in dem Bild jemand langgelaufen ist und das störend war. Ja.
Also, ja, natürlich.
Insofern dann auch alles richtig gemacht. Ja, Markus, zu deinem Zettel, lass uns da mal drauf schauen, was du noch hast.
Ja, ist ja auch immer ein bisschen in Verlängerung. Ich meine, Leute, ihr habt ja die gute Möglichkeit, ne? Unsere Folgen sind ja durchnummeriert von 1 bis, das ist jetzt die 11. Folge, da könnt ihr ja dann auch mal ein bisschen zurückgehen. Wir hatten mal vor ein paar Sendungen das Thema Testing, also warum muss ich einen Maximalkrafttest machen? Macht das überhaupt Sinn? Was sind Maximalwerte und so weiter und so weiter? Und da ging es nur um diesen Einser Maximumstest, ne? Was ist so deine 100% Leistung jetzt abgerufen oder du bereitest dich vor drauf? Hatten wir auch verschiedene Szenarien durchgesprochen. Und da habe ich natürlich rein aus der Powerlifting-Perspektive argumentiert. Da nehme ich auch nichts davon zurück. Das hat alles gepasst. Nur für die geneigten Bodybuilding-Trainierenden, teste doch auch mal dein 8-Wiederholungsmaximum. Also ein Bodybuilder muss meiner Meinung nach nicht sein 1er-Maximum in der Kniebeuge, im Bankdrücken und im Kreuzheben kennen. Braucht er eigentlich nicht. Das ist eine Range, 1er-Wiederholung braucht er im Normalfall nicht. Es ist zwar ganz nett, wenn du da davon dann irgendwelche anderen Werte ableiten kannst, wenn du dann weißt, okay, wenn ich jetzt mit 75% 3x6 machen soll, okay, dann weiß ich, was sind meine 100%. Aber im der Test von einem 8er-Wiederholungsmaximum, da geht es eigentlich eher darum, teste mal deine deine funktionelle Hypertrophie, die du dir so aufgebaut hast. Weil wenn du jetzt im Hypertrophiebereich trainierst, also irgendwo so zwischen 6, 7 bis 12 bis 15 Wiederholungen, was ist dein Indikator für mein Trainingsprogramm funktioniert? Ist es erst die Rückmeldung über den Spiegel und über die Waage, was meiner Meinung nach eine sehr schwammige Angelegenheit ist? Also wann kannst du mal feststellen, dass du 400 Gramm mehr Muskeln aufgebaut hast? Du musst es ja dann in einem größeren Rahmen sehen. Das kannst du dann mal nach einem Viertel oder nach einem halben Jahr kannst du das vielleicht durch so ein Feedback mal irgendwie evaluieren. Aber woher weißt du, ob dein Hypertrophietraining innerhalb von den ersten 4, 5, 6 Wochen erfolgreich war, weißt du eigentlich nur, wenn sich deine Zahlen verbessern. Und dann wirklich mal testen. Also du kannst jederzeit ein 8er Wiederholungsmaximum testen. Da läufst du weder Gefahr, dich zu verletzen, noch musst du dich da dafür großartig vorbereiten. Das kannst du jederzeit aus dem laufenden Training machen. Und dann trainierst du in der Range, gibst du Vollgas und dann kannst du 4, 6 Wochen später nochmal die 8er Wiederholung testen. Und wenn die sich in der Leistung verbessert hat, dann weißt du im Normalfall auch, dass du funktionelle Hypertrophie dir angeeignet hast, die du dadurch aufgebaut hast. Und jetzt das Schöne, das kannst du natürlich auch bei allen anderen Übungen machen. Also das kannst du bei Curls machen, das kannst du bei Schulterdrücken machen oder das kannst du beim Langhantel- oder Kurzhantelrudern machen. Also nimm halt irgendeine Indikatorübung für dich, kannst du auch mit Klimmzügen machen. Ne? Also wenn du jetzt machst du 8 Wiederholungen mit Körpergewicht und 6 Wochen später machst du 8 Wiederholungen mit 7,5 Kilo Zusatzgewicht und schaffst auch bei ungefähr vergleichbarer Anstrengung auch die 8 Wiederholungen, dann ist es einfach eine Rückmeldung dazu, dass dein Körper Muskulatur aufgebracht hat, die auch stark ist. Ja, also funktionelle Hypertrophie. Aber wird glaub ganz wenig gemacht. Klar, man sieht dann immer, ist der Trainingsplan, ne, kann ich die Trainingsgewichte über einen gewissen Zeitraum bei den gleichen Übungen, werden die nach und nach erhöht. Ist dann aber immer wieder von zu vielen Variablen abhängig. Also wenn ich jetzt im dritten Satz 2 Wiederholungen mehr geschafft habe als vor 2 Wochen, ja, lag es vielleicht auch daran, dass ich statt 2 Minuten Pause 7 Minuten Pause gemacht habe, weil ich noch auf Toilette bin und am Handy rumgedaddelt und hatte dann einfach 7 Minuten dazwischen. Ja, natürlich haue ich dann wahrscheinlich 1, 2 Wiederholungen mehr raus. Ich will einfach nur damit sagen, die wenigsten können in einem Gym, in einer öffentlichen Gym-Situation ihre Pausenzeiten immer optimal timen. Da ist immer ein bisschen Plus-Minus dabei. Aber nimm dir eine Indikatorübung, schreib dir mal dein 8er Wiederholungsmaximum auf, trainier in dem Bereich und dann prüfst du das nochmal ein paar Wochen später ab. Und das siehst du eigentlich recht gut, ob es funktioniert.
Kann ich nur die Trainierenden da ermutigen, das genauso zu machen? Finde ich sehr, sehr gut. Ja, wird, was Kraft angeht, wird, glaube ich, dieser Bereich so in der Nennung, in der Erwähnung, ja, einfach vollständig vernachlässigt. Mich persönlich haben natürlich so absolute Kraftleistungen im Bereich One Rep auch beeindruckt, aber mehr beeindruckt hat mich immer, wenn jemand irgendwelche schweren Geschichten viel, viel öfter machen konnte. Ja, also ich habe ja mal.
Ja, genau.
Ich habe ja mal über diese Geschichte berichtet, wie ich versucht habe, 20 Wiederholungen mit 100 Kilo im Bankdrücken im einen Ritt zusammenzubringen. Und ich habe ja da über Monate in jedem Bankdrücktraining 5x8 mit 100 trainiert. Nicht 5x5 oder 5x4 oder 4x3, sondern 5x8 mit 100. Habe da allerdings auch gute 10 Kilo mehr gewogen als jetzt, weil ich gedacht habe, das ist der richtige Weg, um auf die 20 Reps dann in der Bank, wenn ich mich selber hochgepusht habe, dann am Tag X zu kommen. Und ich habe es natürlich nicht geschafft, weil 20 Wiederholungen mit 100 Kilo einfach eine abnormale Leistung ist. Und für mich jedenfalls in dem Moment, es gibt sicherlich Leute, die das packen, aber für mich war es abnormal. Ich habe es zweimal dann probiert, mich diesem Versuch unterzogen, das haben wir auch per Video dokumentiert, und es sind jeweils 14 geworden in einem Ritt. Mhm. Und da kann man nämlich mal sehen, wie weit man dann entfernt ist. Und jetzt mal noch dazu, die 5x8 mit 100 Kilo, das war überhaupt kein Spaziergang. War gar nicht. Ja, überhaupt nicht. Da war ich eigentlich für den Rest des Trainings, ja, und da war ich eigentlich immer für den Rest des Trainings wirklich mausetot. Muss immer sehen am Körpergewicht und an meinen genetischen Möglichkeiten. Und der positive Nebeneffekt von dem Ganzen war, ich habe eigentlich dort ein immenses Muskelwachstum in der Brust generiert. Es zeigt sich also auch dieser Wechsel mal auf andere Wiederholungsschemata, ja, auch was Satz und Pausen angeht. dass der sehr, sehr sinnvoll ist. Und hier hat er sich für mich bewährt. Habe auch das Gefühl, dass ich in dem Zyklus diese Basisgrundkraft auch konstruiert habe, die mich jetzt mit dem Älterwerden in den letzten Jahren auch echt gut nach oben hält. Ja? Und ich kann also tatsächlich nur alle nochmal dazu ermutigen, das auch zu probieren. Und solche Geschichten wie 5x5, ja, wir wissen es von Markus selber, der es ja auch in seinem Buch Powerlifting die besten Trainingssysteme, die wichtigsten Trainingssysteme aller Zeiten zusammengefasst hat, wo es ja bald eine zweite Auflage geben wird, reden wir auch nochmal drüber. Und da steht es ja eben auch drin, dass die Systeme funktionieren, aber es ist nicht in Stein gemeißelt, man kann auch 4x8 machen. Ja, geht genauso. Ja.
Kann man absolut richtig, kann man genauso machen. Ja. Aber es findet sich relativ wenig Hinweise darauf. Es wird im Bereich Bodybuilding, Hypertrophie-Training immer viel darüber publiziert, was Volumen, Frequenz, Intensität, wie weit gehst du ans Limit, ne? Also mit welcher Versagensintensität arbeitest du. Und die Nerds werden dann auch wieder sagen, naja, die Maximalkraft ist die Mutter aller Kraftqualitäten, davon kannst du alle anderen abstrahieren, wenn sich dein 1er-Maximum verbessert, verbessert sich auch dein 8er-Maximum. Ja, in Relation vielleicht schon, aber wenn du jemanden bist, der Kraft seines Sportes vorrangig im Hypertrophiebereich trainiert, warum soll der Ressourcen, vor allem ist es ja auch ein ganz anderes System, es läuft ja dann über das zentrale Nervensystem ab, wenn du nur von 1 bis 4 Wiederholungen arbeitest, warum sollst du als Bodybuilder in diesem Bereich Leistung anstreben, nur um deine Hypertrophie zu verbessern. Also das hat man ja dann früher dann auch immer ein bisschen mit dieser Art Blockperiodisierung selbst im Bodybuilding. Ne? Dann hatte man Phasen, da hat man dann im Bereich intramuskuläre Koordination gearbeitet, dann hat man 5er Training gemacht, dann ist man auf Hypertrophie 10 bis 12, dann hat man Ausdauer 15 bis 20 Wiederholungen. Das ist alles berechtigt, das ist alles gut, aber wer jetzt year round durchgehend im Hypertrophie, weil ganz ehrlich, ein Bodybuilder muss eigentlich nicht periodisieren. Das kann der aus persönlichem Anspruch machen, das kann der aus Abwechslungsgründen machen und das ist jetzt kein unerheblicher Faktor, ne? Wenn's Training dich anödet, immer in derselben Range, ja klar, da musst du mal kurzfristig was verändern, dann hast du wieder einen neuen Drive, aber wenn du durchgehend in der Hypertrophie arbeitest, dann solltest du dir eher irgendwelche Marker setzen, die du versuchst auch wieder zu übertreffen, und nicht in einer anderen Kraftqualität rumfischen. Ein Powerlifter im Übertrag bringt es ja auch nichts. Wenn er 8 Wiederholungen auf der Bank verbessert, wenn er mit demselben Gewicht auf 9 Wiederholungen kommt oder whatever, da wird sein 1er-Maximum nicht viel davon merken. Klar, er hat ein bisschen Hypertrophie, er hat ein bisschen Muskeln aufgebaut, die wiederum kann man trainieren, dass sie wieder besser feuern für einen 1er-Versuch. Aber das ist alles sehr, sehr theorielastig. Das ist alles sehr laborbasiert im Übertrag und in der Literatur besprochen. Aber mal ein 8er-Maximum aufstellen in einem strikten Scott Curl oder so und der lügt einfach nicht, wenn du den 4 Wochen später nochmal testest. Hm. Der lügt einfach nicht, weil sonst werden einfach immer Äpfel mit Birnen verglichen.
Ja. Ja, kann ich nur genauso bestätigen. Eine Sache möchte ich noch dazu sagen. Ich sehe es, was das Periodisieren für einen Bodybuilder angeht, nicht ganz so wie du. Mhm. Es ist aber logisch, dass ich das als Coach nicht so sehe, weil es ist wichtig, um auch da einen Progress in irgendeiner Form abrechenbar zu haben, wenn du dich nicht in einer Wettkampfdiät befindest, also sprich, die Fortschritte nach und nach sichtbar werden, sondern es darum geht, in der Aufbauphase eigentlich die muskulären Grundlagen zu legen, die dann gegebenenfalls auch unter einer kleinen Fettschicht verborgen sind, dann halte ich die Periodisierung mit ihren ganzen Retests und ihren ganzen Geschichten, die es da gibt und diesen unterschiedlichen Mini-, Meso- und Makrozyklen für sehr, sehr sinnvoll. Ich möchte hier wiederholt eine der ganz wenigen wirklich wissenschaftlich erforschten Trainingsmethoden erwähnen. Und das ist die ILB-Methode, die dir mit Sicherheit auch was sagt, Markus. Das ist die individuelle Leistungsbildung.
Individuelle, ja.
Ja. Und ich halte die für, ich will nicht mal sagen Trainingseinsteiger, sondern ich halte sie für eine vernünftige Periodisierung, in der man mit Sicherheit über die Dauer der einzelnen Zyklen auch sprechen kann, für eine sehr, sehr gute Idee. Und der grundsätzliche Einstieg in der ILB-Methode ist ja der, dass ich zunächst die strategische Dekonditionierung wähle. Ich trainiere, wähle die strategische Dekonditionierung.
Hey, ihr jungen Kids, das hat man früher, das haben wir Deload genannt, ihr jungen genau. Kids da draußen. Ja.
Ja, ihr Kids, das ist strategische Dekonditionierung ist Nein, Markus, wir müssen es genau sagen. Das ist Deload und Rest Days zusammen. Weil strategische Konditionierung bedeutet nicht, ich trainiere jetzt nur 2 bis 3 Mal in der Woche Ganzkörperplan in einer Range of Motion und einer Satzzahl, die dem Reziproken eines Ein-Achtel-Bruchs entspricht. Ja?
Ja, ja,
das ist ja die moderne Auslegung. Die strategische Dekonditionierung heißt nichts anderes als geplante Pause. Punkt.
Ja.
Ja. Und die mache ich. Ich bin im Training drin. Und um die IEB-Methode weiter zu erklären, die beginnt mit einer Kapillarisierungsphase. Und diese Kapillarisierungsphase bezieht sich exakt auf 50% des zuletzt gehobenen Maximalkraftgewichts in der jeweiligen Grunddisziplin. In den Zulieferdisziplinen sind das Schätzungen bei noch kürzere Pausen. Und dann werden 20 Wiederholungen gemacht, a 3 bis 4 Sätze mit maximal 90 Sekunden Pause dazwischen. Das ist das höchste der Gefühle. Und das sind 1 bis 2 Wochen. Ich bevorzuge eine. Dann geht man über in den 12 bis 15er Bereich für eine Woche. Und das macht man dann so lange, bis man zunächst den Hypertrophiebereich erreicht hat, wo man gemeinhin sagt, da läuft das zwischen 8 und 12. Und dann geht man sukzessive mit den Wiederholungen nach unten. Man legt natürlich diese Mesozyklen dann je nach Leistungsfähigkeit des Trainierenden fest. Und das ist die perfekte abrechenbare Methode für einen Progress, auch für einen Bodybuilder. Das ist so, wie du sagst, One Curl Rep in der Squatbank betrügt nicht. Entweder ich schaff's oder ich schaff's nicht. Und hier ist es dasselbe. Weil du hast exakt vorgegebene Rahmenbedingungen. Und es lässt natürlich, und das muss man eben auch sehen, im Coaching die ganze Sache etwas deutlicher werden und auch leichter zu kontrollieren. Ja. Und es gibt verschiedene Anpassungsvarianten in dieser individuellen Leistungsbildmethode. Darf aber jetzt auch hier sagen, dass ich grundsätzlich, wenn ich Athleten betreue oder ambitionierte Trainierende betreue, danach arbeite.
Die ILB-Methode, das sollte jetzt auch gar keine Kritik Richtung Periodisierung im Bodybuilding-Bereich gehen. Ich stelle es einfach nur im Bodybuilding ein bisschen mehr in Frage als jetzt in einem reinem Kraft-Performance-Sport wie jetzt im Powerlifting oder so, wo Periodisierung dann halt auch nochmal für die Peak-Performance, ich weiß, du liebst diesen Ausdruck, nochmal halt einfach eine ganz andere Rolle spielt, weil man ja zum Zeitpunkt X seine maximale Leistung entfalten möchte. Also muss man ja eine Periodisierung immer rückwärts rechnen. Ne? Man geht dann von 12 oder 16 oder 20 Wochen aus und je nachdem arbeitet man mit Blockperiodisierung, lineare Periodisierung. Alles hat seine Daseinsberechtigung. Im Bodybuilding, gerade auch mit der ILB-Methode, das nimmt dann ja auch ein bisschen Bezug auf die Faserverteilung beim Athleten. So läufst du dann ja dann auch nicht Gefahr, irgendwas zu vernachlässigen. Ne? Du hast Leute, die sind in bestimmten Muskelbereichen mehr Fast-Twitch-dominant und nicht Slow-Twitch-dominant. Je nach Wiederholungsbereich über einen bestimmten Zeitraum greifst du das ja dann auch ab. Also wer jetzt einfach eine sehr ausdauerlastige Schulter hat und die eher mit höheren Wiederholungsbereichen zum Wachsen kriegt, ja, der kann zwischendurch natürlich ruhig auch eine Kraftphase einschieben. Ja, warum nicht? Ne? Einfach um die intramuskuläre Koordination zu verbessern und hat dann wieder vielleicht einen Übertrag auf seine höheren Wiederholungen. Aber man muss halt einfach, ja, und da ist es halt auch leider wieder so, das sagt ja dann auch schon der Name ILB, also du musst halt individuell gucken, was ist der Schwerpunkt, was willst du erreichen und was sind die Ausgangsvoraussetzungen beim jeweiligen Athleten. Es reagiert ja auch nicht jede Muskelgruppe gleich auf die bestimmte Art von Training, also sieht ja jeder bei sich selber, ne? Wer kennt's nicht, manche pumpt schon bei der 5. Wiederholung die Brust ordentlich auf, wenn er Kurzhantelbankdrücken macht, der andere muss in 12 bis 15 Wiederholungen Bereich gehen, um dieses Gefühl zu haben.
Ja. Ja, also ich denke eben auch, dass es wirklich natürlich auch immer was mit der Präferenz des Trainers zu tun hat. Ja? Der nutzt auch das, was bei ihm zum Erfolg führt, aber schaut natürlich auch, wie es im Einzelnen dann auch bei den Leuten funktioniert. Einer, der die Periodisierung ja tatsächlich sehr, sehr groß schreibt in seinem Trainingsprogramm und damit selbst und auch mit seinen Athleten offensichtlich sehr erfolgreich ist. Er hat sie natürlich auch nicht erfunden, aber er hält sie für ein sehr valuierbares Instrument. Jetzt reden wir mal so von Trainer zu Trainer, Markus, wenn er Klienten hat, und das ist Ripto, ja. Der hat das eigentlich mit einer wellenförmigen und mit einer linearen Periodisierung auf eine sehr einfache Form heruntergebrochen, wenn man das liest. Was mir bei dem gut gefällt, der hält sich aber im Wesentlichen an die ILB-Methode. Ja, der arbeitet ja ganz extrem mit Retests, hat eine Kapillarisierungsphase mit drin, die er anders aufbaut. Die Kapillarisierungsphase bei ihm besteht ja aus drei Grundübungen, die man 10 mal 10 mit 50% macht. Abartig krank. Ist kein Germ Volume, ist aber sein Einstieg. Ja. Brauchst ewig dafür, aber dann bist du bereit. Und er hat ja da immer diese 3-Wochen-Zyklen drin. Mhm. Und mir gefällt es gut, vor allen Dingen, wenn es darum geht, Hypertrophie und Kraft zu kombinieren, weil das macht er sehr geschickt. Das ist ein gutes Trainingssystem. Du musst aber jemanden haben für dieses Trainingssystem, der extreme Trainingsdisziplin besitzt. Nicht mehr tut, nicht weniger tut, nicht mehr Einheiten macht, weil er Bock hat, weil er sich vielleicht nicht ausgelastet fühlt, weil das wirklich ein System ist, was ganz strikt nach Plan nur funktioniert. Ich habe aber Leute erlebt, die hier zum Beispiel in einer Disziplin wie Bankdrücken am Ende eines neunwöchigen Makrozyklus, schweres Wort, eines neunwöchigen Makrozykluses tatsächlich 10 oder 12,5 Kilo, ich habe das hier gerade vor mir liegen, in der Bank mehr gedrückt haben und die schon ziemlich weit gewesen sind. Das waren jetzt keine Leute, die mit 40 Kilo eingestiegen sind, sondern das waren schon Leute, die jenseits der 100 gedrückt haben. Ja.
Und auch da wieder, ich, was?
Ja, ja, da sage ich,
sag ruhig.
Funktioniert, ne? Funktioniert, ja.
Alles, was du einigermaßen konsequent und auch gut betreut durchziehst, ist im Normalfall von Erfolg gekrönt. Also es gibt keine Abkürzung. Alles, was eine gewisse Systematik hat in sich, die einigermaßen stimmig ist, wird funktionieren. Wenn du die ganzen Periodisierungsmodelle mal ausgebreitet nebeneinander legst, so wie ich das dann auch gemacht habe, da merkst du dann einfach, dass es einfach nur, ich sage jetzt nicht, der eine hat vom anderen geklaut, aber du kannst es dann, du kannst 15 Konzepte nebeneinander legen und dann schiebst du die mal alle zusammen. Also du entkernst sie komplett bis auf die Basics und dann bleiben am Ende noch 3, 4 übrig. Und das ist es dann halt auch. Und dann ist es dann halt immer die Frage, wo setzt du es ein? Ich denke, ein Powerlifter würde bei gerade so einer Kapillarisierungsphase, wie es bei ILB heißt, dahingehend auf jeden Fall mal profitieren. A, er verbessert seine Arbeitskapazität, weil er ist zwar schon gewohnt, viel zu machen, aber nicht in dieser Range. Also das wäre dann auch was sein Arbeitsvolumen verbessern kann. Und es gibt halt seinen passiven Strukturen auch mal eine Pause. Weil natürlich ist es von der Intensität her wahnsinnig anstrengend, 3, 4 Sätze mit 10, 15 Wiederholungen zu machen oder mehr Wiederholungen für einen Powerlifter, der stirbt da dabei. Also es ist kein Vergleich zu dem, was der sonst imstande wäre zu leisten, aber es gibt halt auch seinen Sehnen, Bändern und Gelenken einfach auch mal eine Pause und dadurch kann er auch wieder ein bisschen stärker zurückkehren. Weil das ist dann vielleicht der mit dem Handgelenk Probleme hat aus dem letzten Zyklus noch und dann schon die Handgelenksbandagen gleich am Anfang hart anziehen muss, weil es ihm einfach in seinem Handgelenk wehtut. Ja. Und wenn der dann mal eine Kapillarisierungsphase über sich ergehen lässt, ja, dann hat er dann da einfach ein bisschen sich Abhilfe geschafft, ohne dass er jetzt pausiert hat. Er kann im Groove bleiben, er kann seine Übungen nach wie vor machen, dann ist das alles ganz sinnvoll.
Aber weißt du, was das Geilste an der Kapillarisierungsphase ist?
Es pumpt wie Sau.
Einmal das und das Fluchen der Athleten. Ich liebe es, wenn sie dann sagen, Scheiße, ist das hart. Ich hätte mir das nie so vorgestellt. Dann sind sie bei mir im Training. Ich holte ja dann auch in der Kapillarisierungsphase rein. Weil Kollegen würden sagen, für was? Da lässt sie einfach durch. Nee, ich sage, ich will die dann sehen. Dann sind sie bei mir im Training und ich stehe dann mit der Stoppuhr daneben und stoppe die 60 Sekunden ab. Hey, da habe ich noch keinen gehabt, der nicht hinterher fast rausgekrochen wäre. Na, zuletzt hatte ich die Jojo da, die ja nun das Training auch geil findet. Die findet alles Training geil, was hart und schwer und eklig ist. Aber die hat hinterher gesagt, sie hätte sich das nie im Leben so schwer vorgestellt. Zumal wir es ja wirklich auch nach ILB gemacht hatten bei ihr. 14 Tage vorher war ja der Retest im Maximalkraftbereich. Beugen, Heben und Drücken. Und dann haben wir die 50% in der Kapillarisierung genommen. So, und jetzt machen wir 4x20 Wiederholungen mit 60 Kilo Kniebeugen, wenn du 120 sonst beugst. Das ist ja kein Spaziergang, das darfst du mal gar nicht denken mit einer Minute Pause dazwischen. Nur so mal für das Publikum, liebe Leute, das sind 80 Wiederholungen innerhalb eines Zeitraumes von 7 Minuten.
Änderst du die Übungsauswahl? Weil das wird mich jetzt töten einfach. Das wäre jetzt für mich brutal. Also ich kann im Fünferbereich wettkampftaugliche Kniebeugen, kann ich damit arbeiten. Aber lass mich jetzt bitte nicht Kniebeugen, also in meinem Wettkampfstil, auf 10 oder 15 Wiederholungen machen. Aber du musst mir eine Übung geben, wo ein bisschen dumm ist. Weil mein Körper und ich sind auch recht dumm. Und wir können uns nicht so lange konzentrieren. Also dann gibst mir bitte eine Hackenschmidt, eine Beinpresse. Von mir aus noch irgendwas.
Eine olympische. Also. Ja, du kriegst eine Körperklausübung, wo du nicht überlegen musst. Ja?
Wo ich einfach ballern kann, natürlich schon ein bisschen die Kontrolle noch behalten, dass ich jetzt nicht irgendwie das Klappmesser mache. Aber gib mir bitte andere Übungen. Weil das Ding ist ja auch, ich habe ja in diesen Wettkampfübungen ja auch gelernt, so effizient wie möglich zu arbeiten. Also sprich, ich versuche ja gar nicht, maximale Anstrengung schon in einen Satz mit 75% reinzulegen. Das muss ich mir ja aufsparen. Ich versuche ja, effizient zu arbeiten. Da geht es ja auch nicht um Muskelansteuerung und Kontraktion. Da geht es ja einfach nur um Stabilität und die Übung zu Ende zu bringen. Wettkampftauglich, gültig. Und lass mich das bitte nicht in einer anderen Übung machen. Oder auch Kreuzheben auf Wiederholung. Bitte nicht. Also gib mir Romanian Deadlifts oder Stiff Leg Deadlifts oder ja, am liebsten eigentlich einen Beinbeuger, in den ich mich reinlegen kann für irgend sowas. Oder eine Hyper-Extension-Maschine oder sowas. Aber halt bitte nicht diese schweren koordinativen Übungen. Weil also da wäre ich mehr damit beschäftigt, nicht tot umzufallen, nicht wegen der Muskulatur, sondern einfach nur rein die Kontrolle über das Ganze.
Du bist ja schon Ende 30, deswegen ist das so schwer für dich. Ja,
wahrscheinlich, aber ich bin ein Dragster. Mich kannst du nicht die 24 Stunden mit dem Dragster-Fahrzeug von Le Mans fahren lassen. Das geht einfach nicht. Gib mir bitte einen Go-Kart oder sowas. Ja.
Ich lasse das die Leute innerhalb des Zykluses durchziehen. Ja, also ich habe jetzt zum Beispiel speziell mal bei der Jojo die Kapillarisierung nach dem letzten Maximalkraftversuchen angesetzt. Da es war ein relativ kurzer Kraftzyklus, den wir hatten. Der war 7 Wochen. Ja. Mhm. Und dann habe ich das eingesetzt, weil ich hier einfach auch noch ein paar mehr Euro geht ins Schweindel, individuelle Anpassungen bei ihr vornehmen möchte, weil sie ganz brutal gut auf niedrige Wiederholungszahlen reagiert. Jeder ist anders, sag's nochmal dazu. Und die Gewichte, die sie hebt und beugt, werden andere vielleicht nicht so schaffen und vielleicht auch gar nicht müssen. Ja, ich habe dagegen eine andere Athletin, die kommt mit halb so viel Gewicht klar und explodiert auch muskulär. Der Vorteil hier jetzt, was man schon sehen kann, ist, wir sind erst in der zweiten Woche nach diesen Retests, Kapillarisierung war, und dann kam jetzt so ein Bereich, wo wir mit 70-75% arbeiten und steigen wieder mit den 5-7 Wiederholungen ein. Die explodiert. Leistungsmäßig, formmäßig explodiert, sowas siehst du sofort. Ja. Und deswegen machen solche Dinge für mich Sinn. Und das macht auch viel Sinn bei erfahrenen Athleten. Auch wenn du dich da mal koordinativ und natürlich von der Anstrengung her enorm durchknattern muss. Aber die ganzen Vorteile in der Kapillarisierung hast du schon genannt und ich möchte sie noch um 2-3 weitere dann auch ergänzen. Erstens, es ist wirklich gut fürs Herz-Kreislauf-System. Wirklich gut. Zweitens, Körperfett wird super in Schach gehalten. Ja. Drittens, du bereitest deinen Körper für den nächsten Zyklus nahezu perfekt vor. Aber es muss eben gemacht werden. Und viele beschränken sich in der Kapillarisierung tatsächlich auf ein paar Übungen. Nee, ich lasse die das komplett im Plan machen. Wie der komplette Zyklus ist, komplett. Keine Änderung der Übungsauswahl, gar nichts. Die Anpassung der Übungen in dem Folgezyklus, dann nennen wir ihn Zyklus 1 Aufbau, Zyklus 2 Aufbau, die erfolgt im Grunde genommen dann nur nach Beobachtung.
Mhm. Ja. Ja, es klingt stimmig. Es macht absolut Sinn, auch vor allem für deine Klienten mit ihren Zielen, die sie halt einfach haben.
Ja. Ja. Ja, Markus, was haben wir noch auf der Pfanne?
Ja, ich habe noch Übungen, die mit zu viel Gewicht und zu wenig Wiederholung keinen Sinn ergeben oder vice versa. Also es verbieten sich manche Übungen einfach schwer auszuführen, weil... Also ich sehe da einfach keinen Übertrag, keinen Sinn drin. Auch wenn es natürlich dieselbe Muskelgruppe ist. Also zum Beispiel ein einfaches Beispiel, macht es Sinn, 5x5 Kurzhantelseitheben zu machen. Wenn man vielleicht Dorian Yates heißt, ja, kann das vielleicht Sinn machen, aber das ist einfach auch nochmal eine andere Kategorie Mensch. würde für die meisten keinen Sinn ergeben. Macht es Sinn, Kurzhantel Schulterdrücken 5x5 zu machen? Ja, ergibt auf jeden Fall Sinn. Und also so bin ich auch mein eigenes Training mal die letzten Wochen durchgegangen und ich stelle einfach fest, da gibt es einfach Übungen und mit Sicherheit werden es auch viele einfach pervertieren. Also zum Beispiel schweres Training der hinteren Schulter mit irgendwelchen Reverse Flies oder mit irgendwelchen Reverse Fliegenden auf der Schrägbank, alles unter 10 Wiederholungen sehe ich keinen Nutzen, also zumindest mal aus Hypertrophie-Sicht gesprochen, weil da passiert einfach nichts. Ich kann das ausführen und ich kann das dann auch schwer machen, aber das ist dann Selbstzweck. Das bringt mir für die Übung selber nichts. Selbiges zum Beispiel auch für Good Mornings. Also ich habe jetzt auch wieder festgestellt, wenn man Good Mornings macht als Assistenzübung, nicht brutal schwer zu machen. Also auch im Bodybuilding-Bereich, im Powerlifting-Bereich werden auch immer noch Good Mornings mit krachenden Gewichten bis 5 Wiederholungen ausgeführt, als so ein bisschen Übertrag und Ergänzungsübungen zu Kniebeugen und Kreuzheben, wo ich dann immer denke, du bist ja eigentlich nur damit beschäftigt, nicht in der Mitte durchzuknicken. Also du hast dann eigentlich gar keinen Übertrag mehr auf deinen Beinbizeps, auf dein Gesäß und einfach dein unterer Rücken ist einfach nur damit beschäftigt, nicht zu kollabieren. Wo ich denke, ja, einfach ein bisschen Gewicht runternehmen, 8 Wiederholungen machen, hättest du einen besseren Übertrag. Siehst du auch dieses Missverständnis teilweise? Also falsche Übungsauswahl mit einem falschen Wiederholungsbereich oder halt auch einfach zu viel Gewicht?
Sehe ich wie du. Also es gibt so Übungen, die sind schon allein aufgrund des Bewegungsumfanges, der sehr hoch ist, den ich damit machen muss, schließen sich aus, meine ich einfach. Also was ich jetzt zum Beispiel sage, es gibt keinen Grund, zum Beispiel Bizeps Curls oder enges Bankdrücken nicht auch mal so mit 5-7 Wiederholungen zu machen.
Gebe ich dir recht.
Ja, der Workout-Load passen. Aber solche Geschichten wie Seitheben oder Good Mornings, die sind ja eigentlich gar nicht dafür gemacht. Ich meine, was nützen mir Good Mornings mit ganz viel Gewicht, wenn ich sie im unteren Rücken hinbringe, aber im oberen Rücken füge ich mir in der Brust- oder Halswirbelsäule einen Schaden zu, weil die Hantel einfach zu schwer ist, wo sie aufliegt. Ja, kann ich gar nicht kompensieren. Seitheben sowieso so ein Ding. Viel zu schwer im Studio. Ich sehe das kaum richtig, viel zu schwer. Viel zu geschleudert, wirklich auch eine ganz, ganz grottige Ausführung dabei. Und wer das nicht richtig hinbringt, auch weil er gegebenenfalls auch diese Bewegung koordinativ nicht drauf hat, den schicke ich bei mir in die Seithebemaschine, weil da kann er nichts falsch machen. Und da kann er viel Gewicht nehmen, weil da kriegt das entweder hoch oder nicht. Ne? Aber 5 Wiederholungen
im Seitheben. Ja, völlig legitim.
Ja, 5 Wiederholungen im Seitheben, Markus, völlig sinnlos. Ja, das hat ja, wenn du mal bei Yates geguckt hast, hat er ja das nicht gemacht. Yates hat ja sowieso beim Seitheben grundsätzlich Kabelseitheben unilateral bevorzugt. Ja.
Hat er gern gemacht. Es gibt im Blood and Guts Video noch immer die Sequenz, wo er aber auch mit diesen 40ern Handeln da sitzt und sein Buddy sitzt hinter ihm. Mhm. Klar, da hat er dann die ersten 5, 6 hat er noch alleine raus und dann hat der Kollege noch ein bisschen mit unterstützt, aber das ist aber auch der falsche Vergleich, den man jetzt hier sucht.
Ja, und die haben die solche Videos oder für die Fotos haben die das auch ganz oft nur gemacht. Also das wissen auch ganz viele. Ja, also gerade bei ihm wird ja immer gesagt, Heavy Duty fortgesetzt, Hit und so weiter. Na, so ganz war es nicht. Der hat schon auch seine 2-3 Arbeitssätze bis zur vollständigen Erschöpfung gemacht, aber eben auch nicht mehr. Und was er hat für sich, das muss man einfach mal sagen, er hat für sich eine geniale Aufteilung gefunden des Planes und dass er auch immer so hart trainieren konnte, was allerdings auch zur Folge hatte, dass das in 2 Trizepsabrissen gipfelte und er seine Karriere meiner Meinung nach auch viel zu früh beenden musste.
Der hat die Kerze von beiden Seiten angezündet, da sind wir uns einig.
Ja, und er hat noch Glück gehabt unterm Strich. Ja, der hat noch Glück gehabt unterm Strich.
Absolut.
Ja. Gestern habe ich mir erst bei Netflix das zweite Mal Ronnie Coleman, The King, aufgelegt. Ja. Und ich liebe ja diesen Typen, aber ich bin immer wieder aufs Schwerste erschüttert, wie hart dem die Verletzungen damit gespielt haben. Ja, ich meine, er nimmt das wirklich total männlich und souverän, das kannst du nicht anders sagen, aber das ist echt schlimm, ihn so zu sehen.
Also ich kann es nicht mehr angucken. Ich habe es ein, zwei Mal auch anschauen können, aber mich zieht es einfach nur runter, Olaf. Wenn ich ihn sehe mit seinen kleinen Mädels da und...
Es motiviert mich
auch nicht mehr. Boah, es ist einfach... Ja. Es
motiviert mich
nee, gar nicht, gar nicht. Ja.
Und gar nicht. Deswegen auch dort macht das, was geht, nicht falsch und schwer, auch wenn es oft erzählt wird. Macht das, was wirklich gut geht, was ihr spürt, legt Mehrwert auf Ansteuern. Im Übrigen auch im Powerlifting-Training ist das Ansteuern das A und das O. Und das unterscheidet sich im Bodybuilding überhaupt gar nicht. Das unterscheidet sich dort nur am Ziel, in der Wiederholungszahl und der Übungsauswahl. Aber im Powerlifting the same. The same.
Ja. Und du hast ja noch einen viel höheren Verschleiß im Powerlifting, weil die Übungsauswahl ist einfach noch viel, viel einseitiger. Also ich sag mal, im Bodybuilding, klar, ein paar Basics kommst du nicht vorbei, aber du kannst immer noch Varianten davon wählen, weil es ist völlig scheißegal, ob du die Bank nochmal 15 Grad weiter rauf oder runter stellst, wenn es für dich dann angenehmer ist, kannst du einfach abwechseln. Powerlifting ist halt am Ende dann immer deine Wettkampfübung. Da kannst du auch ein bisschen noch Varianten mal austesten, aber Powerlifting ist halt einfach sehr spezifisch auf die Übung festgelegt. Und folglich ist halt Number One bei altgedienten Powerliftern einfach immer die Hüfte. Weil du beugst immer im selben Winkel, du hebst immer im selben Winkel, das ist immer das Gleiche. Die Bank ist immer das Gleiche. Natürlich machst du auch mal enges Bankdrücken, natürlich machst du mal Schrägbankdrücken, aber im Vergleich zu deinem gesamten Trainingsjahr sind das ein paar Prozent, das ist jetzt nicht die Welt. Und deswegen, ja, also da muss ich sagen, ist das Bodybuilding, glaube ich, langfristig gesehen ein besserer Sport. Wobei, sind wir uns auch alle einig, alles, was natürlich auf einem Intensitätslevel eines Dorian Yates, eines Ronnie Colemans abläuft, ist dann, das macht dich genauso mürbe körperlich natürlich wie Weltklasse Powerlifting. Aber jetzt gehst du halt mal so vom Average Joe aus, der jetzt gar nicht auf die Bühne geht, der halt in dem einen oder in dem anderen Style trainiert, wo ich dann auch denke, ja, vielleicht hat dann da so ein Powerlifter auch doch mal ein bisschen was davon, wenn er dann vielleicht auch nach einer ILB-Methode vielleicht mal eine Kapillarisierungsphase macht, mal ein bisschen seine Übung zwischendurch mal auswechselt und auch vielleicht mal in einer anderen Range trainiert. Deine Sehnenbänder und Gelenke werden es dir dann vielleicht auch danken, weil wofür machst du das denn? Du bist ja nicht mal competitive, ne? Du bist ja für dich selber, na, da das Gelaber immer mit von, ja, die bessere Version meines Selbst zu erzielen. Ja, das ist ja schön und gut, man, aber doch nicht auf Kosten von deiner Gesundheit. Ne? Wenn du dann mit Mitte 30 deine Kinder nicht mehr hochwerfen kannst, weil du sagst, oh, mir tut die Hüfte und der Rücken weh. Ja, von was eigentlich, du Honk? Also, hast du doch völlig einen falschen Preis abgeliefert. Ja. Ronnie hat eine Existenz aufgebaut und ein Supplement-Imperium mit einer Marke Ronnie Coleman. Ja, der schon, aber nicht du. Nicht du, Heinz Wurst aus der Nachbarschaft.
Ja, vor allem die Sprüche da auch immer für einen eigenen Ruhm und für diese ganzen Geschichten, aber da sind wir uns auch einig, dass da sicherlich auch die Kolportage über Social Media die größte Problematik in dem Rahmen ist. Ne? Und ich bin ja auch selber, weil du das gerade mit dem kompetitiven Charakter gesagt hast, überrascht, wie viele sehr junge Trainierende es gibt. Und ich bin froh, dass es die gibt. Das möchte ich mal hier an dieser Stelle ausdrücklich sagen. Aber wie viele junge Trainierende es gibt, Markus, die mit 22 in der Lage sind, ob jemand anders fähig ist und die Genetik dazu hat, einen Wettkampf zu machen, selber noch keinen einzigen Wettkampf gemacht, auch im Training nicht viel geschissen kriegen, ja, selber schon, um da zu sein, wo sie mit 22 sind, schon nachgeholfen haben mit chemischen Substituten, wo sie dann aber denkst, wie würde der denn jetzt ohne aussehen, ja. Immer so Sachen, wo ich dann daneben stehe und bin total fassungslos. Und die erteilen dann Leuten Ratschläge, die gern mal im Bereich Frauenathletik oder Frauenbikini einen Wettkampf machen wollen und sagen denen, also du hast nicht die Genetik, du musst erstmal abnehmen. Ja. Und da sag ich mir dann auch, fiel mir jetzt mal so gerade spontan ein, neben dieser Tatsache, dass Leute ja alles nur für einen Ruhm machen und dann plötzlich auch irrsinnig viel Ahnung aufbauen in dem Zusammenhang. Ja.
Naja. Das ist Tatsache.
Ja, aber das ist, wie ich immer sage, frei nach Goethe, das sind die neuen Leiden des jungen A. Ja.
Okay. Ja, demnächst wohl so.
Ja, frei interpretierbar, ne? Das A.
Was ich noch aus deiner Supplement-Folge mit dem guten Holger Guck aufgeschnappt habe und Ich hab die Folge, muss ich ehrlich sagen, nur so, wollte es so im Vorbeigehen so mir ein bisschen anhören. Dann hat mich aber was getriggert. Nicht deswegen, weil ich selber eine 5-jährige Tochter habe, aber als er auf das Thema Supplements für Kinder eingegangen ist. Soll jetzt hier keine Produktbesprechung oder irgendwelche Empfehlungen geben, aber das Thema hat mich aus schulischer Sicht doch einigermaßen interessiert, weil ich dann halt doch einfach nach 10 Jahren Lehrer an einer, früher hat man das Brennpunktschule genannt, doch einfach auch sehe, wo die Defizite bei den jungen Heranwachsenden einfach so im Argen liegen, wo ich dann doch auch denke, naja, bevor man jetzt, weil ich meine, ADHS haben die ja quasi gefühlt fast alle, bevor man dann immer morgens eine Wagenladung Ritalin reinwirft, ob da vielleicht dann auf einer anderen Ebene doch vielleicht ein bisschen was gemacht werden könnte. Aber ey, das Thema gefühlt ist es so heikel wie das Impfen deiner Kinder. Also ich finde, du kannst da nur ganz schwer mit Leuten irgendwie drüber reden. Ich fand das auch brutal mutig, fast schon vom Holger das so zu machen. Klar, er ist wahnsinnig seriös, hat dann das Ganze natürlich auch recherchiert und das dementsprechende Backup dazu. Aber interessiert ja keinen. Geht ja immer nur drum, hey, stopp mal. Du kannst dir ja reinwerfen an deinen ganzen Pillchen und Tröpfchen, was du möchtest. Aber hey, bei den Kindern, da muss man vorsichtig sein. So. Und wenn ich dann aber einfach diesen Lifestyle sehe und dann halt auch natürlich die schulischen Ergebnisse von gefühlt jeder zweite ADHS diagnostiziert, da liegt ganz schön was im Argen. Vielleicht da auch mal an die Zuhörerschaft einfach mal drauf reagieren und uns vielleicht da nochmal irgendwie anschreiben dazu, ob wir über dieses Thema mal ein bisschen weiter reden sollten. Also gerade so Stichworte ADHS, einfach Stichwort, was für Mangel sind Lifestyle-bedingt, ernährungsbedingt bei den Kids halt einfach da. Natürlich sehr bewegungsarme Welt, viel rumzocken am Rechner und an der Konsole, verschobener Schlaf-Wach-Rhythmus, viel am Handy, ballern sich schon echt früh wahnsinnig viel Koffein, Zucker und Fett natürlich auch rein. Das kenne ich so aus meiner heranwachsenden Zeit gar nicht mehr, wie normal das ist für 11-Jährige, sich jetzt schon einfach einen Energy-Drink reinzuknallen, wo ich denke, what the fuck machst du dann mit 18? Gibt's dann Kokain zur ersten Stunde? Ja? Da bist ja schon völlig gesättigt mit deinen Rezeptoren, was das betrifft. Und ihr seid ja eh hochgradig nervös und unkontrolliert die ganze Zeit. Das finde ich ein ganz spannendes Thema, weil es gibt wahrscheinlich viele junge Zuhörer, die das auch noch aus ihrer Schulzeit ein bisschen nachvollziehen können oder dann schon wieder die Eltern, die sagen, ja, gefühlt, also bei meinem Kind jetzt nicht, aber da hat es wirklich einen Haufen problematische Kids, aber dieses Thema ist trotzdem überhaupt nicht angekommen, finde ich. Also da, ne,
das ist
klar, bei Erwachsenen zählt immer die Eigenverantwortung, ja. Da kannst du, wie gesagt, ja, neben supplementmäßig kannst du dich ja mal ausprobieren, ne, im schlimmsten Fall hast du entweder für teuren Urin bezahlt, wenn es nichts bringt. Aber bei Kids, da schwingt dann halt immer auch noch so eine moralische Schutzfunktion bei den Schutzbefohlenen dann halt einfach so mit. Da kannst du jetzt ja nicht dein eigenes Meerschweinchen da irgendwie mit, ach ja, jetzt nimmst du halt einfach mal 6000 UEs Vitamin D mit K2, mal gucken. Mhm. Ne? Mal gucken, was passiert. Kannst nicht machen.
Also ich finde das gerade auch mit deinem beruflichen Hintergrund sehr gut, dass du es ansprichst. Wir haben es nicht abgesprochen vorher. Wie immer sind wir hier Freestyle drin. Und da gebe ich das gerne nach draußen auch an die Hörerinnen und Hörer weiter, die Eltern sind. Hierzu euer Feedback ist ausdrücklich erwünscht und auch eure Fragen. Es wird sowieso bald den angekündigten Produktrelease zu diesem kindgerechten Produkt dort geben, was du auch angesprochen hast. Das werden wir dann hier auch nochmal genauer erläutern und erklären, was dieses Produkt kann, und in dem Zusammenhang sehr gerne hier in unsere Runde rein oder auch in die Fragerunde dann mit dem Holger Guck. Wir haben ja zwei Formate aktuell, die ständig kommen, und das wird auch fortgesetzt über das Jahr 2020, das gesamte Jahr. Einmal der Real Talk mit Markus Beuter und dann haben wir den Coach Roundtable mit Holger Guck. Da kommt jeweils eine Folge im Monat. Und sehr, sehr gerne auch hier zu diesem Thema, liebe Stronger Than You Hörerinnen und Hörer, eure Meinung und auch eure Fragen, Feedback, Kritik ausdrücklich erwünscht, sachlich bitte. Ja, das eine oder andere kriegen wir jetzt auch auf Instagram mit, polarisierend, weil jemand auch mal seine Meinung grundsolide vertritt, und deswegen erwähne ich das noch. Ja, aber Markus, wir sind für heute auf der Zielgeraden. Den Rest heben wir uns für die nächste Aufzeichnung auf, weil bis dahin kommen auch noch einige Fragen auf. Ich bedanke mich bei dir, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Es war wie immer ein sehr launiges Gespräch und ich kann nur noch mal sagen, ich bin dir sehr dankbar, dass du hier bei Stronger Than You bist und mir macht das wahnsinnig viel Spaß und ich freue mich immer, wenn wir aufnehmen. Da ist eine schöne Vorfreude auch da, weil ich mir denke, okay, du triffst einen alten Freund jetzt virtuell wieder. Dankeschön an dich, Markus.
Danke dir, Olaf.
Ja, wie immer, ich habe es eben erwähnt, Feedback, konstruktive Kritik, lasst sie da, abonniert uns, schickt uns eure Nachrichten, entweder direkt an Markus Beuter auf Instagram oder Olaf Mann Stronger Than You, also STY, auch sehr, sehr gerne Stronger Than You Podcast, personal-trainer@gmx.eu und 01737739230 kommen nach wie vor viele Nachrichten über WhatsApp, Sprachnachrichten finde ich sehr schön. Vielen, vielen Dank dafür und hier zum Thema das auch noch mit einbringen. Erwähnung noch am Rande zum Bereich Werbung von mir. Ihr werdet vielleicht festgestellt haben, in der Episodenfolge Folgen gibt es jetzt einen Link. Dort kommt ihr in den HBN Supplement Store und dort könnt ihr exklusiv als Stronger Than You Hörerinnen und Hörer für STY 15 einkaufen. Schaut dort mal vorbei. Lasst auch sehr gerne bei mir euer Feedback zu dieser Seite mal da, wie ihr die findet und auch die Produkterklärungen, damit wir wissen, was wir weiterhin verbessern können. Und ich freue mich auch in dem Bereich über jede Nachricht, über jede Zuschrift. Schaut rein dort, nutzt auch diese Sachen.
Und bewertet auf Spotify den Podcast mal bitte mit 5 Sternen. Das haben noch viel zu wenige gemacht.
Vielen Dank. Ja, danke, Markus. Danke. Genau. Also alles Gute und bleibt gesund. Euer Markus, euer Olaf.